SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Der starke Franken könnte auch viele Junge die Stelle kosten.
Hier haben wir auch ein besonderes Interesse, dass die Jungen, die eine Ausbildung abgeschlossen haben, nicht ihre Berufskarriere starten müssen, indem sie zuerst bei der Arbeitslosenversicherung anklopfen müssen.
Wehret den Anfängen, sagen nun Bund und Wirtschaft, und geben Gegensteuer. Stundenlang ohne Strom und das immer wieder. Eine Energiekrise macht den Menschen in Südafrika das Leben schwer und bedroht die Wirtschaft. Dann Charlie Hebdo ist zurück.
Die Zeichnungen und Texte sind so frech und angriffig und auch blasphemisch wie eh und je,
sagt unser Mitarbeiter in Paris. Trotzdem, von der Normalität ist das Satire-Magazin nach dem Terroranschlag noch weit entfernt. Und immer mehr Menschen leiden weltweit unter brutalster Gewalt und niemand hilft ihnen. Amnesty International kritisiert die Weltgemeinschaft scharf. Wir reden darüber im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Damian Rast.
Die Schweizer Wirtschaft und der Bund wollen gemeinsam gegen die Jugendarbeitslosigkeit vorgehen. Deshalb haben sie beschlossen, am 1. April den Verein «Check Your Chance» zu gründen, den ersten nationalen Dachverein gegen die Jugendarbeitslosigkeit. An der Gründung beteiligt sind auch 6 Nichtregierungsorganisationen. Ziel des neuen Vereins sei es, Jugendlichen mit gezielten Programmen den Einstieg in die Arbeitswelt zu erleichtern, hieß es. 2009 hatte bereits die Credit Suisse eine Initiative gegen Jugendarbeitslosigkeit ins Leben gerufen. Diese wird nun in den unabhängigen Verein «Check Your Chance» überführt. Die Einzelheiten zur Sozialhilfe sollen weiterhin nicht in einem Bundesgesetz geregelt werden. Zwar ist der Bundesrat der Ansicht, dass die Grundzüge der Sozialhilfe in der Schweiz einheitlich geregelt werden müssen. Es sei aber an den Kantonen, dies zu tun. Bereits heute bieten die Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe, der SKOS, einen Orientierungsrahmen. Diese Richtlinien sind aber für die Kantone und Gemeinden nicht verbindlich. Die Armee soll auch weiterhin am Weltwirtschaftsforum WEF in Davos zum Einsatz kommen. In den Jahren 2016 bis 2018 sollen bis zu 5'000 Armeeangehörige die zivilen Behörden unterstützen. Das hat der Bundesrat beschlossen. Wie bisher soll die Armee vor allem im Bereich Objekt- und Personenschutz zum Einsatz kommen und die Sicherheit im Luftraum wahren. Der Beschluss muss noch vom Parlament genehmigt werden. Schweizer Soldaten sollen auch in den nächsten Jahren hierzulande ausländische Botschaften bewachen. Der Bundesrat will die entsprechenden Armeeeinsätze ein letztes Mal verlängern. Ab Ende 2018 sollen dann definitiv Polizisten und Botschaftsschützer diese Aufgabe übernehmen. Der Versicherer AXA Winterthur hat im vergangenen Jahr knapp ein Fünftel mehr Gewinn gemacht, die sowohl weniger Prämien eingenommen wurden, wie der Konzern mitteilt. Der Grund für den Gewinn: die Finanzinstrumente, mit denen sich die AXA gegen Zinsschwankungen abgesichert hatte, haben deutlich zugelegt. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen ruft einen Teddybären zurück, des Spielwarenhändlers Toys R Us. Der Grund: die Knopfaugen des Modells Animal Alley sind schlecht angenäht. Sie würden sich leicht lösen und könnten von Kleinkindern verschluckt werden, warnt das Bundesamt. Der Spielwarenhändler Toys R Us hat ebenfalls einen Rückruf veröffentlicht und den Teddy umgehend vom Markt genommen. Der US-Technologiekonzern Apple muss mehr als eine halbe Milliarde Dollar Buße bezahlen im Streit mit der texanischen Patentfirma Smartflash. Ein Bezirksgericht in Texas urteilte, Apple habe 3 Patente ohne Erlaubnis verwendet. Apple hingegen hatte argumentiert, man habe bereits früher eigene Patente für die fragliche Technik eingereicht und es daher abgelehnt, Smartflash Geld zu zahlen. Zum Ende der Neujahrsfesttage sind in China Millionen Menschen unterwegs gewesen. Allein gestern seien nahezu 10 Millionen mit dem Zug unterwegs gewesen und fast 1,5 Millionen mit dem Flugzeug, berichteten staatliche Medien. Das seien neue Rekordzahlen. Auf den Autobahnen wurden 74 Millionen Fahrzeuge gezählt. Das Wetter. Heute gibt es im Osten noch dichtere Wolken mit einigen Schneeschauern. Sonst scheint heute und morgen oft die Sonne. Die Temperatur erreicht im Norden 5 bis 9 Grad. Im Süden werden mit Nordföhn bis 13 Grad erreicht.
12.35 Uhr, Rendezvous, so geht es bei uns weiter. Starthilfe für Jugendliche auf dem Arbeitsmarkt. Es geht wieder los, das Motto bei Charlie Hebdo. Dann, zum Glück haben wir Kerzen und Gas für die Küche, sagt diese Mitarbeiterin eines Cafés in Johannesburg.
It is very annoying. Luckily, the fortunate thing for us is we're running on candlelights, low lights, gas in the kitchen and all of that.
Doch diese Art von Candlelight-Dinner ist alles andere als romantisch. Seit Fukushima halten Atomkraftgegner vor dem Sitz der Atomaufsichtsbehörde in Brugg Mahnwache, Abend für Abend. Die Stadt lässt sie weiterhin gewähren. Und jahrelang war Roger Schneider Dorfpolizist.
Als Gemeindepolizist, der wirklich dann nur fast quasi für eine Gemeinde zuständig ist, da hat man seine Leute, eben seine genannten Pappenheimer, die hat man natürlich relativ gut kennengelernt und da hat man auch gewusst, wie man die vielleicht nehmen muss.
Damit ist es heute vorbei. Roger Schneider gehört neu zu einer der 18 Aargauer Regionalpolizeien und ist damit nicht nur glücklich. In vielen europäischen Ländern ist die Jugendarbeitslosigkeit dramatisch hoch. Nicht so in der Schweiz. Dennoch gibt es sie auch bei uns, jene Jugendlichen, die keine Stelle finden. Nun wollen Bund, Wirtschaft und Hilfswerke das Problem sozusagen schon im Keim ersticken. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Knapp 20'000 Jugendliche haben derzeit keinen Arbeitsplatz und sind bei einer regionalen Arbeitsvermittlungsstelle RAF registriert. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von lediglich 3,5%. Tatsächlich dürfte das Problem größer sein, denn nicht alle Jugendlichen melden sich bei einem RAF, auch weil nicht alle Anspruch auf Arbeitslosengelder haben. Und das Problem könne sich bald verschärfen, sagt Valentin Vogt, Präsident des Arbeitgeberverbands. Er führt auch den neuen Dachverband gegen die Jugendarbeitslosigkeit.
Wenn sich die wirtschaftliche Situation verändert, dann verändert sich auch relativ schnell die wirtschaftliche Situation der Jugendlichen.
Hier setzt der neue Dachverband gegen die Jugendarbeitslosigkeit an. Er will arbeitslosen Jugendlichen helfen, rasch eine neue Stelle zu finden oder verhindern, dass Jugendliche überhaupt beim RAF landen. Mit Projekten, wie sie beispielsweise das Schweizerische Arbeiterhilfswerk SAH anbietet. Coaching Transfer 2 heißt ein solches Projekt.
Das ist ein Einzelcoaching-Angebot für junge und junge Erwachsene, die eine Erststelle suchen nach der Ausbildung.
Erklärt Hans Fröhlich, Geschäftsführer des SAH Zürich. Denn schon bei der ersten Stellensuche stehen viele Jugendliche vor hohen Hürden.
Aber das Kernproblem ist oft, dass sie einfach schlicht keine oder zu wenig Erfahrung haben und zu wenig Übung haben bei der Stellensuche, bei dem Zusammenstellen von Unterlagen, Vorstellungsgespräche üben.
Üben, damit die Jugendlichen rasch Tritt fassen in der Arbeitswelt und damit möglichst niemand gleich am Anfang einer Berufskarriere aus dem System herausfällt. Dieses und andere Projekte wurden bislang im Rahmen einer Initiative der Credit Suisse durchgeführt. Die Grossbank hat in den letzten 5 Jahren rund 30 Millionen Franken investiert, um zu verhindern, dass Jugendliche ihre Stelle verlieren oder lange keinen Arbeitsplatz finden und dann möglicherweise in die Sozialhilfe abrutschen. Nun soll die Initiative der Credit Suisse breiter abgestützt werden, mit der Unterstützung von Bund und Arbeitgeberverband. Arbeitgeberpräsident Valentin Vogt:
Es geht jetzt darum, diese Strukturen so zu erhalten und auch zu verbessern, dass wenn man sie dann braucht, dass man dann auch entsprechend sie hochfahren kann.
Denn in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wie sie sich jetzt abzeichnen, sind es häufig gerade Jugendliche, die zuerst auf die Straße gestellt werden.
Der Bericht von Ivan Lieberherr. Und hier noch eine wichtige Meldung zum Straßenverkehr. SRF Verkehrsinfo von 12.39 Uhr in der Ostschweiz auf der A1 Richtung St. Gallen. Zwischen St. Margrethen und Rhein-Neck stockender Verkehr wegen eines Unfalls. Der rechte Fahrstreifen ist blockiert. Nebst dem Arbeitgeberverband und 6 Hilfswerken beteiligt sich also auch der Bund am neuen Dachverband gegen die Jugendarbeitslosigkeit. Warum? Das hat Ivan Lieberherr von Oliver Scherli wissen wollen. Dieser ist beim Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, für Arbeitsmarktfragen zuständig.
Jugendarbeitslosigkeit ist ein wichtiges Thema. Und hier haben wir auch ein besonderes Interesse, dass die Jungen, die eine Ausbildung abgeschlossen haben, nicht ihre Berufskarriere starten müssen, indem sie zuerst bei der Arbeitslosenversicherung anklopfen müssen. Das ist ein grosses Plus dieser Initiative.
Aber bisher hat das die Credit Suisse allein geschafft mit verschiedenen Nicht-Profit-Organisationen. Weshalb jetzt auch der Bund?
Die Credit Suisse hat dieses Projekt von Anfang an befristet finanziert. Das war von Anfang an klar. Jetzt haben wir gesehen in den letzten Jahren, dieses Projekt funktioniert. Es funktioniert hervorragend. Wir haben uns überzeugen lassen, dass es wichtig ist, dieses Projekt am Leben zu erhalten. Wir haben auch ein Interesse als Bund, auch von der Arbeitslosenversicherung. Und deshalb waren wir bereit, hier einen Teil mitzufinanzieren.
Also das Interesse, dass die jungen Menschen gar nicht erst bei einem RAF, bei einem Arbeitsvermittlungszentrum auftauchen müssen?
Ganz genau. Das ist psychologisch ist das nicht gut, wenn die jungen Leute nach ihrer Berufsausbildung gleich beim RAF vorsprechen müssen. Da gibt es bessere Wege. Dieses Projekt zeigt einen auf.
Wie sieht die Bundesbeteiligung konkret aus?
Wir sind im Prinzip nachrangig beteiligt. Also das heißt, im Wesentlichen wird das Projekt durch private Mittel und durch Spenden finanziert. Wir haben uns aber verpflichtet, dass wir bis zu maximal einen Drittel an die Kosten beitragen, wenn das nötig ist. Immer nach den üblichen Standards, die der Bund halt hat. Das müssen die angerechenbaren, nachgewiesenen Kosten können wir vergüten. Aber eben bis zu einem Drittel sind wir bereit zu zahlen. Wir haben momentan ein Kostendach pro Jahr von rund 1 Million Schweizer Franken.
Gibt es da auch eine Erfolgskontrolle?
Selbstverständlich. Wir werden das Projekt eng monitoren. Das haben wir auch so in einer Leistungsvereinbarung abgemacht mit dem Verein. Das Ziel ist, dass 70-80% der teilnehmenden Jugendlichen den Weg in den Beruf finden.
Die Jugendarbeitslosenquote in der Schweiz liegt derzeit bei 3,5%. Ist das Problem überhaupt akut?
Nein, akut ist es nicht. Aber Sie wissen sicher auch, wenn die Konjunktur abflaut, sind die Jugendlichen die Ersten im Arbeitsmarkt, die davon zu spüren bekommen. Die Jugendarbeitslosigkeitsquote ist so ein Frühindikator, der anzeigt, wie es der Wirtschaft geht. Momentan haben wir die Situation des starken Frankens. Wir wissen nicht, wie sich die Wirtschaft entwickeln wird. Die Szenarien sind eher verhalten bis düster. Deshalb haben wir hier eine präventive Maßnahme, die wir allenfalls auch bei Bedarf eben schnell hochfahren könnten. Und das gibt uns Sicherheit, Planungssicherheit. Und ich glaube, es kommt zur richtigen Zeit, dass wir diese Initiative unterstützen können.
Jugendliche in den Arbeitsmarkt bringen, Sie müssen ältere Menschen in den Arbeitsmarkt bringen, vermehrt Frauen, behinderte Menschen. Können Sie das vom SECO aus überhaupt stemmen?
Selbstverständlich, das ist unser Kernauftrag, das wollen, können und müssen wir stemmen. Jetzt sowieso, es sind ja auch die Beziehungen zur EU in Frage gestellt. Gleichzeitig gibt es die vom Departementschef Bundesrat Johann Schneider-Ammann ins Leben gerufene Fachkräfteinitiative. Es gibt großes Potenzial in der Schweiz von Leuten, die arbeiten wollen und die wir, das ist unsere Kernaufgabe, die wir in diesen Arbeitsmarkt hineinbringen wollen, können und müssen.
Sagt Oliver Schärli vom Staatssekretariat für Wirtschaft hier im Rendezvous. Einige Wochen haben sich die Überlebenden des Anschlags auf Charlie Hebdo in Paris eine Auszeit genommen. Dies, nachdem Anfang Januar zwei Brüder auf der Redaktion des Satiremagazins 12 Menschen erschossen hatten. Heute nun erscheint das Magazin wieder. Unter dem Titel «Es geht wieder los» ist die neueste Ausgabe an den Kiosken zu haben. Unser Frankreich-Mitarbeiter Rudolf Balmer in Paris hat das Heft bereits angeschaut. Ich habe ihn gefragt, wie kommt es daher?
Eigentlich wie früher, möchte man sagen. Frech, angriffig. Auf dem Titelblatt ist ein kleiner Hund zu sehen, der Charlie Hebdo selber darstellt. Ein Hund mit einer Zeitung im Maul, der vor einer kläffenden und geifernden Meute davonrennt. Das stellt natürlich die Gegner von Charlie Hebdo dar. Dann auch die Themen sind ganz klassisch. Kritische Texte über die extreme Rechte, ein Text über Dominik Strauss-Kahn und natürlich auch kritische Texte zum Thema Religion.
Also heißt das, Charlie Hebdo ist angriffig wie eh und je?
Auf jeden Fall. Man möchte glauben, dass die Redaktion von Charlie Hebdo zurückgefunden hat zur normalen Arbeit. Die Zeichnungen und Texte sind so frech und angriffig und auch blasphemisch wie eh und je.
Das Heft kommt daher wie eh und je. Gleichzeitig müssen die Karikaturistinnen und Redaktoren zurückfinden zur Normalität, auch als Team. Das dürfte schwierig sein.
Man hat gesehen, dass für die meisten kommt es nach dem 14. Januar der letzten Nummer in Großauflage nicht einfach weitergehen. Die Arbeitsbedingungen sind enorm schwierig. Alle müssen unter Polizeischutz arbeiten. Sie haben Gastrecht bei der Zeitung Libération. Und natürlich mussten auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden werden, was wirklich sehr schwierig ist. Und dann gibt es ein zusätzliches Problem. Charlie Hebdo war eine bescheidene Satirezeitung, möchte man fast sagen. Heute ist es ein internationales Symbol geworden für die Presse- und Meinungsfreiheit. Das ist für diese 15 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht einfach.
Hat der Terroranschlag denn etwas an der Haltung der Redaktion geändert? Gibt es Diskussionen darüber, wie weit die Karikaturen gehen sollen?
Das möchten die meisten so nicht zugeben. Aber der neue Herausgeber Riss hat in seinem Editorial sehr bezeichnenderweise geschrieben, ja, er bedanke sich für all das Lob und die ermunternden Worte, aber er wolle jetzt den Lesern von Charlie Hebdo auch mal in Erinnerung rufen, wie schwer es ist, 24 Stunden täglich unter Polizeischutz zu leben. Und er fragt direkt, wer von euch wäre denn wirklich bereit, unter solchen Bedingungen blasphemische Zeichnungen zu produzieren? Natürlich gibt es eine Diskussion, wie weit man gehen kann. Und gerade die Attentate von Kopenhagen haben auch dem Team von Charlie Hebdo das in Erinnerung gerufen.
Für das Heft, das nur eine Woche nach dem Anschlag herauskam, standen die Leute an den Kiosken Schlange. Fast 8 Millionen Exemplare waren ausverkauft. Wie groß ist das Interesse heute? Gab es wieder Schlangen?
Nein, es gab keinen vergleichbaren Ansturm. Aber laut den Zeitungshändlern ist das Interesse doch groß. Die Leute wollen wissen, wie es weitergeht. Aber man fragt sich, ob 2,5 Millionen Auflage dieses Mal nicht ein bisschen zu hoch gegriffen sind.
Dank Spenden und höherer Auflage geht es dem Magazin heute finanziell deutlich besser als früher. Ist Charlie Hebdo mit diesem Geld die Existenzsorgen losgeworden?
Grundsätzlich heißt es bei Charlie Hebdo, wir haben finanziell zumindest für die nächsten 10 Jahre ausgesorgt. Es kamen mehr als 4 Millionen Spenden herein. Statt 8.000 hat Charlie Hebdo jetzt 220.000 Abonnenten. Natürlich gibt es auch Diskussionen darüber, wie dieses Geld verwendet werden soll. Ein Teil geht an die Angehörigen der Terroropfer, dann soll auch ein Fonds für bedrohte Satiriker gebildet werden. Aber bei Charlie Hebdo hat man mehr Erfahrung, mit Schulden zu leben. Mit dem plötzlichen Reichtum umzugehen, ist offenbar doch sehr schwieriger.
Sagt Rudolf Balmer, unser Mitarbeiter in Paris. Und nun nach Südafrika. Folgenden Witz erzählt man sich dort. Was wurde benutzt, bevor es Kerzen gab? Antwort: elektrischer Strom. Denn täglich fällt in Südafrika irgendwo für mehrere Stunden der Strom aus, auch in großen Städten wie Johannesburg oder Kapstadt. Das bedeutet kein Licht, keine Verkehrsampeln, kein Internet, kein Kühlschrank. Die staatliche Elektrizitätsversorgerin Eskom ist nicht in der Lage, die zweitgrößte Volkswirtschaft Afrikas mit genügend Strom zu versorgen. Es ist nicht die erste Energiekrise, aber so klagen viele, so schlimm war sie noch nie. Veronika Meyer berichtet.
Fürsten der Finsternis. Den Namen haben sich die Verantwortlichen von Eskom beileibe nicht ausgesucht. Doch sie machen ihm derzeit alle Ehre. Es herrschen dunkle Zeiten in Südafrika. Zeit für Kerzenlicht. Aber Romantik kommt keine auf.
Wir bedauern, heute Stufe 1 des Load Shedding ankündigen zu müssen. Und zwar von 4 Uhr nachmittags bis 10 Uhr nachts.
Heute Morgen mittleres bis hohes Risiko für Loadshedding mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für Loadshedding heute Abend wegen Kapazitätsengpässen.
Solche und ähnliche Twitter-Meldungen veröffentlicht Eskom mittlerweile täglich. Sie lesen sich wie Wetterprognosen, aber es ist nicht das Wetter, das für Turbulenzen sorgt. Loadshedding heißt das Reizwort, Lastabschaltung heißt das zu Deutsch und bedeutet, Angestellte sitzen tatenlos vor ihren Computern, weil gar nichts mehr geht, auf den Straßen herrscht Chaos, weil Ampeln und Straßenlaternen keinen Strom haben, zu Hause fällt der Kühlschrank aus und das Licht sowieso. Immerhin betrifft der staatlich verordnete Stromausfall nicht alle Städte und Stadtteile gleichzeitig, um nicht ein komplettes Desaster zu verursachen. Im Aunt-Café im Johannesburger Stadtteil Melville stehen die Kerzen unübersehbar auf den Holztischen. Ein halbes Dutzend Gäste vergnügt sich an diesem Nachmittag an einem der Tische am Fenster. Eine Angestellte zählt Geld. Und während Edith Piaf drinnen über das Leben in Rosa singt, sitzt Léonie Duplessis im lauschigen Garten und sagt, diese Stromausfälle sind ein echtes Ärgernis.
It is very annoying. Luckily, the fortunate thing for us is we're running on candlelights, lowlights, gas in the kitchen and all of that.
Wir haben zwar Glück, denn wir haben Kerzen und kochen mit Gas, sagt die Mitarbeiterin des Cafés. Auch haben wir eine kleine Batterie, die sich auflädt, wenn Strom da ist. Aber es gibt Abende, da kommt kein Mensch, weil die Leute wegen der Stromausfälle zu Hause bleiben. Hinter Léonie Duplessis brummt ein Generator. Den hat sich das On-Café mittlerweile angeschafft, zusammen mit einem benachbarten Laden. Für dunkle Zeiten eigentlich. Doch, so sagt Léonie, er läuft derzeit Tag und Nacht. Der Lärm des Generators verdirbt uns die Atmosphäre im Garten. Doch immerhin ist der finanzielle Verlust noch überschaubar. Aber ich kenne Geschäfte weiter oben an der Straße, die keinen Generator haben. Denen geht es wegen des Loadshedding sehr schlecht. Auch Pankaj Senha, der lokale Chef des Schindler-Konzerns, beklagt sich.
When there is a power outage in any part of the city and we have to rush there and we have to rescue people.
Wenn der Strom ausfällt, müssen wir die Leute, die im Lift stecken bleiben, rausholen. Das bindet Arbeitskräfte, so dass wir andere Kunden vertrösten müssen. Das kostet und nicht immer können wir die Kosten auf die Kunden abwälzen. Viel mehr aber sorgt sich Pankaj Senha um die Gesamtwirtschaft.
As it is, the economy is not really kick-started. And this is going to be a further deterrent for investment in South Africa.
Die Wirtschaft käme ohnehin nicht in Gang und nun werde diese Krise mögliche Investoren noch weiter abschrecken. Tatsächlich rechnen Ökonomen damit, dass die aktuelle Energiekrise Südafrika bis zu 1 Prozentpunkt des Wirtschaftswachstums kosten könnte. Das ist viel für eine Wirtschaft, die im vergangenen Jahr gerade mal 1,4% gewachsen ist. Der Grund für die blamable Situation ist neben dem Mangel an Fachkräften eine fatale Fehlplanung. Ende der 1990er Jahre wollte die damalige Regierung Teile des Energiesektors privatisieren. Die staatliche Energieversorgerin Eskom, die für über 90% der Stromproduktion verantwortlich ist, durfte nicht mehr bauen, um mögliche Investoren nicht zu konkurrenzieren. Nur, so erklärt der unabhängige Energieexperte Savare Rustomji, der Plan hat nicht funktioniert.
Because we sat with overcapacity, the actual cost of generating electricity with those old plants was very, very low.
Südafrika saß damals auf Stromüberkapazitäten. Entsprechend waren die Preise so tief wie kaum in einem anderen Land. Und so war es für private Investoren nicht attraktiv, in den Markt einzusteigen. Erst 2003 änderte die Regierung ihre Privatisierungspolitik. Doch da war es bereits zu spät. Denn der Bau neuer Kohlekraftwerke, wie sie die Regierung plante, dauert mehrere Jahre. Zudem sind laufende Bauarbeiten im Verzug, unter anderem wegen Streiks. Hinzu kommen ungeplante Ausfälle von Kraftwerken, weil sie jahrelang nicht ordentlich gewartet wurden. Die aktuelle Regierung hat mittlerweile auf höchster Ebene eine Taskforce eingesetzt, die sich mit der Krise befasst. Doch Eskom hat bereits angekündigt, dass mit einer Entlastung des Stromnetzes in den nächsten 1,5 Jahren kaum zu rechnen sei.
Sie sind ausdauernd, die Atomkraftgegner, die Tag für Tag vor dem Gebäude der Atomaufsichtsbehörde ENSI in Brugg ihre Mahnwache abhalten. Seit dem Atomunglück von Fukushima haben sie sich nämlich schon gegen 800 Mal vor dem ENSI-Sitz getroffen. Das passt nicht allen. Doch der Versuch, die Mahnwachen zu stoppen, ist nun gescheitert. Alex Moser.
Pünktlich um 17 Uhr treffen sie jeweils ein, die Atomkraftgegner vor dem ENSI in Brugg. Sie packen ihre Fahnen und Transparente gegen die Atomkraft aus und warten. Sie warten auf die Angestellten der Atomaufsichtsbehörde ENSI. Ihre Mission? Sie wollen den ENSI-Mitarbeitern zeigen, dass diese unter Beobachtung stehen und die AKW-Gegner fordern die Stilllegung der Atomreaktoren von Betznau. So lange wollen sie weiterhin allabendlich vor dem ENSI stehen. Die Immobilienfirma, der das ENSI-Gebäude gehört, sie störte sich in den letzten Monaten an dieser täglichen Versammlung, den Transparenten und diesen Menschen und ihrer Mission. Sie beschwerte sich bei der Stadt Brugg. Diese prüfte ein Verbot der Veranstaltung, denn diese fand teilweise auf öffentlichem Grund auf dem Trottoir statt. Darüber wiederum empörten sich hunderte Atomkraftgegner aus der ganzen Schweiz. Nun ist klar, ein Verbot gibt es nicht. Die Stadt Bruck hat definiert, unter welchen Bedingungen die Mahnwache dieser ausdauernden Gruppe auch weiterhin stattfinden darf. So schreibt die Stadt sogar vor, wie die Mahnwache auszusehen hat. Transparente und Plakate seien nicht mehr erlaubt, Stopp-Atomfahnen hingegen schon, jedoch nur 2 Stück. Und auch die Anzahl der Teilnehmer wird vorgeschrieben. Künftig dürfen nicht mehr als 6 Personen an der Mahnwache teilnehmen. In der Regel nahmen aber sowieso nie mehr als eine Handvoll Leute teil.
Alex Moser hat berichtet. Er gehört zum Dorf wie die Kirche, der Dorfpolizist. Doch das Modell hat sich überholt. Die Anforderungen an die Polizei haben sich verändert. Sie macht mehr Patrouillen in den Wohnquartieren, ist 24 Stunden in Bereitschaft. Diesen Ansprüchen kann der Dorfpolizist nicht mehr gerecht werden. Der Kanton Aargau zum Beispiel hat deshalb seine Dorfpolizisten in 18 Regionalpolizeien zusammengezogen. Betroffen ist auch der ehemalige Dorfpolizist Roger Schneider. Mario Gutknecht hat ihn begleitet.
Es ist kurz vor 16 Uhr. Roger Schneider und seine Kollegin von der Regionalpolizei Zurzibit steigen in ihr Dienstfahrzeug und starten eine Patrouille in einem Polizeiauto. Früher als Dorfpolizist in Bad Zurzach war dies anders, erzählt Roger Schneider.
In Bad Zurzach, im Zentrum, im Flecken, bin ich primär zu Fuß unterwegs gewesen, oder dann viel noch mit dem Velo. Weil mit dem Velo ist man auch relativ flexibel, man ist wendig und kann, wenn irgendetwas ist, man kann relativ schnell reagieren und ist zügig unterwegs.
Heute hat er in seinem modernen Polizeiauto ständig Funkkontakt mit der Zentrale. So erhält er präzise Anweisungen, was er wo vorfindet. Auch das war früher anders.
Früher hat man einmal gesagt, oder hat es vielleicht geheißen, ja, geh schon mal schauen. Aber dass man natürlich auf den Eigenschutz muss beachten und Rücksicht nehmen und halt vielleicht einmal einen ersten Anlauf nehmen. Aber wenn man vielleicht das Bauchgefühl nicht gut ist oder das Gefühl hat, ja, da ist etwas, dass man dann halt vielleicht einfach wirklich Verstärkung aufgeboten hat und dann halt vielleicht gewartet hat, bis eine Patrouille von der Kantonspolizei gekommen ist.
Als Dorfpolizist war er aber vor allem ein Einzelkämpfer. Dies sei auch ein Vorteil gewesen.
Wir haben das immer gesagt, eben als Gemeindepolizist, der wirklich dann nur fast quasi für eine Gemeinde zuständig ist, da hat man seine Leute, eben seine genannten Pappenheimer, die hat man natürlich relativ gut kennengelernt. Und da hat man auch dann auch gewusst, wie man die vielleicht nehmen muss, auf was sie reagieren. Und heute sind wir jetzt doch, im Moment sind wir 12 Polizisten, bald 13. Da hat man natürlich nicht mehr immer Dienst.
Und kennt damit die Problemfälle in den 24 Gemeinden des Einsatzgebiets weniger gut. Das war in seiner Zeit als Dorfpolizist von Bad Zurzach anders. Bis heute kennt Roger Schneider dort die Leute und auch umgekehrt.
Es sind aber lustige Begegnungen. Es gibt sehr viele Leute, die eigentlich noch kommen, auch heute noch, wenn ich in Bad Zurzach bin. Wenn wir zum Beispiel dann einmal eine Fußpatrouille machen, die blaue Zone zum Beispiel kontrollieren, da gibt es etwa Leute, vielmal auch ältere Leute, die dann kommen, ah, der Schneider ist wieder mal da und schön, da sehen wir wieder mal den Polizist und fragen dann ein bisschen, wie es geht. Und ja, das ist eigentlich schon, das ist eigentlich noch schön.
Während Roger Schneider über seine Zeit als Dorfpolizist erzählt, wird es plötzlich hektisch.
211-850 mit Ruf, Längnau, antworten. Ja, ich habe deine Meldung verstanden. Also, da würde in Felsenau einen Hund betreffen, der irgendwie die Schnauze zusammengebunden hat. Hast du mir noch mal genaue Adresse und den Namen noch mal antworten?
Und plötzlich sind wir in der Gegenwart. Bei einer Regionalpolizei, welche zwar eine größere Organisation ist, aber sich trotzdem auch um die kleinen Sorgen der Leute kümmern muss. Wie etwa um diejenigen einer Frau in Felsenau. Ein Nachbar habe seinem Hund die Schnauze zugebunden und draußen in der Kälte alleine gelassen, klagt die Frau.
Eine völlige Tierquälerei, wenn man dem Hund da vorne durch, dass er so zusammenschnürt, dass er ja kaum... Es kann schon sein, dass er jetzt noch ein bisschen Luft überkommt, aber Sie müssen mal schauen, wie das angezogen ist.
Roger Schneider beruhigt die Frau, schießt Fotos und klärt die Identität des Hundes. Inzwischen ist es 18 Uhr. Roger Schneider kehrt zu seinem Posten in Klingnau zurück, zieht seine schusssichere Weste aus, auch etwas, was in seiner Zeit als Dorfpolizist nicht nötig war.
Mario Gutknecht. Und übrigens, der Hundebesitzer hat unterdessen Besuch vom kantonalen Veterinäramt erhalten. Es ist gleich eins. Gleich im ersten und vierten weltweit werden Menschen getötet, gefoltert, misshandelt, vergewaltigt, in die Flucht getrieben. Die Gewalt wird immer schlimmer, immer brutaler, sagt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Und die Verfolgten werden im Stich gelassen. Was ist zu tun? Das fragen wir die Geschäftsführerin von Amnesty International Schweiz im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen, heute mit Damian Rast.
Starthilfe für Jugendliche. Die Schweizer Wirtschaft und der Bund wollen Jugendlichen den Einstieg in die Arbeitswelt erleichtern. Deshalb haben sie beschlossen, den ersten Dachverband gegen Jugendarbeitslosigkeit zu gründen. Verbindliche Regeln für Sozialhilfe. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die Grundzüge der Sozialhilfe in der Schweiz einheitlich geregelt werden müssten. Allerdings sollen dies die Kantone tun. Weitere Einsätze für die Armee. Auch in den Jahren 2016 bis 2018 sollen Soldaten am Weltwirtschaftsforum in Davos zum Einsatz kommen. Das hat der Bundesrat beschlossen. Der Beschluss muss noch vom Parlament genehmigt werden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.